Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Wladimir Putin lässt sich feiern. Nach der Wahl oder der Simulation einer Wahl mit dem natürlich gewünschten Ergebnis droht der Kremlherrscher heute wie gewohnt. Der Ukraine, dem Westen und dem eigenen Volk wird vieles versprochen. Auch etliches, von dem er jetzt schon weiß, dass er es nicht wird halten können. So ist das in diesen Tagen in Russland. Wir werden darüber berichten und natürlich auch über die Reaktionen auf die Wahl. Aus dem Westen wird nicht beglückwünscht und das ist durchaus neu. All das in dieser Sendung und dann noch einiges mehr. Zum Beispiel schwere Verletzung von Menschenrechten im Iran, das sagt die Vereinten Nationen. Dann die CDU will Bürgergeld-Sanktionen verschärfen. Es gibt neue Erkenntnisse beim Geheimnisverrat um Taurus und das Online-Register zu Organspenden ist gestartet. Auf unsere Sendung folgt dann der Hintergrund sichere Rohstoffversorgung in der Europäischen Union und die spannende Frage Recycling als Lösung. Wir beginnen mit Herrn Putin. Wie gesagt, er lässt sich heute feiern, das Volk tritt an und sie klatschen. Björn Blaschke.
Das amtliche Endergebnis ist erst in 3 Tagen zu erwarten, am 21. März. Die russischen Medien feiern die Präsidentschaftswahl schon jetzt und Wladimir Putin, den alten neuen Präsidenten, als wäre er der Frühling in Person. Die Wahl ist getroffen, die Abstimmung in Russland mit Rekordbeteiligung. Nach der Auszählung von 100% aller Wahlzettel gewinnt Wladimir Putin mit einem Rekordergebnis. Er bekam mehr als 87% der Stimmen und überholte dadurch seine frühere Marke von 2018 um 10%. Die Wahlbeteiligung betrug fast 77,5%. Vorwürfe, dass es Wahlmanipulation gegeben habe, dass die Wahl weder frei noch fair war, wie es zum Beispiel aus den USA hieß, tun russische Staatsvertreter ab, zum Beispiel Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Wir sind mit dieser Einschätzung gar nicht einverstanden. Während eines Auftritts vor Journalisten sagte Putin, dass solche Einschätzungen absolut zu erwarten und vorherzusehen seien. Man muss berücksichtigen, dass die USA ein Land sind, das sehr tief in den Krieg in der Ukraine involviert ist. Das ist ein Land, das im Grunde genommen de facto gegen uns kämpft. Man konnte also kaum andere Einschätzungen erwarten. Bei allem ist klar, dass ein Teil der Russinnen und Russen tatsächlich hinter Putin steht. So sieht es auch Dmitri Oreschkin, ein als unabhängig geltender Politologe an der Freien Universität Riga, im Gespräch mit dem Oppositionskanal Dost. Vielleicht 65% sind für Putin, aber definitiv mehr als die Hälfte. Warum braucht man dann diesen ganzen Wahlzirkus oder dieses ganze Ritual? Um zu zeigen, dass Putin stark und mächtig ist. Das bedeutet, dass sich die Menschen fügen. Punkt 1. Punkt 2. Die Eliten verstehen, dass er die Situation kontrolliert, ob sie Putin mögen oder nicht. Das bedeutet, dass es gefährlich wäre, mit irgendeiner Art von Protest zu kommen. In diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch zu sehen, dass sich Wladimir Putin erstmals seit langem wieder öffentlich zu Alexei Nawalny äußerte, seinem unlängst unter ungeklärten Umständen verstorbenen größten Kritiker. Putin bestätigte gleichzeitig Gerüchte, dass Nawalny ausgetauscht werden sollte, mutmaßlich gegen den sogenannten Berliner Tiergartenmörder, er dann aber starb. Eine Warnung an Oppositionelle? Eine Ansage für die nächsten 6 Jahre, für die Putin im Amt des Staatspräsidenten bestätigt wurde? Was sonst zu erwarten ist? Putin äußerte sich auch dazu. Ich kann mit voller Zuversicht sagen, dass alle ziemlich großen, wenn nicht in manchen Bereichen sogar grandiosen Pläne, die erdacht wurden und über die ich kürzlich in meiner Ansprache an die Föderalversammlung gesprochen habe, mit Sicherheit umgesetzt werden. Wir haben viele konkrete, wichtige Aufgaben vor uns. Welche konkreten, wichtigen Aufgaben das sind, ließ er dieses Mal allerdings offen. In Russland ist von möglichen Steuererhöhungen die Rede und von einer neuen Mobilisierungswelle für die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine. Bogdan Bespalko, ein regierungstreuer Politologe, äußerte sich dazu am Nachmittag in einer Talkshow. Mit so einer Wahlbeteiligung und mit solchen Wahlergebnissen für Präsident Putin bedeutet das, dass sich der Kurs gegenüber der Ukraine in den nächsten 6 Jahren nicht ändert. Quasi wie ein Eisbrecher.
Soweit Björn Blaschke. Und die europäischen Außenminister sind heute zusammengekommen. Und natürlich spielte das Thema Wahlen in Russland dort eine Rolle. Und natürlich ist das Ergebnis eindeutig. Nein, dieser Wahl gratuliert man nicht oder diesem Wahlsieger wird nicht gratuliert. Und die Wahl als solche wird nicht anerkannt. Ansonsten natürlich die spannende Frage, wie wird der Ukraine weiter geholfen? Die europäischen Außenminister haben auch dort ein Signal gesetzt. Klaus Remme.
Schon gleich zu Beginn der Beratungen veröffentlichte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, eine Erklärung zu den Wahlen in Russland. Darin heißt es, die Unterdrückung durch Verfolgung von Oppositionspolitikern sei systematisch verschärft worden. Der schockierende Tod von Alexei Nawalny ein Indiz für diese Entwicklung. Die sogenannten Wahlen in den vorübergehend besetzten Teilen der Ukraine seien null und nichtig. Die EU werde sie nie akzeptieren, heißt es da. Oder in den Worten der Bundesaußenministerin.
Eine Wahl ohne Wahl. Der Wahlvorgang zeigt nicht nur das ruchlose Vorgehen Putins gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen.
Umso wichtiger ist die Unterstützung der Ukraine. Das steht für viele Außenminister fest. Ein Einfrieren des Konflikts sei unmöglich, so die finnische Außenministerin Valtonen, ohne einen Bezug zum SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich ausdrücklich herzustellen. Russland hört nicht auf und kann nur gestoppt werden, so ihr lettischer Amtskollege Karins.
There is no appeasement. There is no possibility of freezing the conflict.
Russia will not stop. They can only be stopped.
Auch Annalena Baerbock musste Mützenich nicht namentlich erwähnen, als sie mit Bezug auf den jüngsten UN-Bericht zu russischen Kriegsverbrechen sagte:
Wer diesen Bericht liest, der wird aus meiner Sicht nicht wieder darüber sprechen, dass man vielleicht den Konflikt einfrieren sollte.
Personenbezogene Sanktionen in Zusammenhang mit dem Tod Nawalnys, der Beschluss zur weiteren Unterstützung Kiews im Wert von 5 Milliarden Euro und die politische Einigung auf eine Verwendung der Zinsen, die auf beschlagnahmte Milliarden der russischen Zentralbank im Westen anfallen, gehören zum Russland-Ukraine-Komplex des heutigen Ministerrats. US-Außenminister Tony Blinken war per Video zugeschaltet. Auch über die Lage im Nahen Osten wurde gesprochen. Josep Borrell sagte am Morgen in Brüssel:
Gaza was before the war the greatest open-air prison. Today is the greatest open-air graveyard.
Vor dem Krieg war Gaza das größte Freiluftgefängnis. Heute ist es der größte Freiluftfriedhof. So Borrell, der mit dieser Wortwahl sicher keinen Konsens aller EU-Außenminister hinter sich hat. Doch die Forderung nach größerer humanitärer Hilfe für Gaza ist unumstritten. Hier Annalena Baerbock.
Die Grenzübergänge müssen endlich für humanitäre Hilfe rund um die Uhr geöffnet werden.
Eine politische Einigung gibt es auch für Sanktionen. Zum einen gegen die Hamas, zum anderen gegen gewaltbereite israelische Siedler. Widerstand zeigte sich gegen eine mögliche Einschränkung des EU-Assoziationsabkommens mit Israel. Hier Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg.
Ich glaube, das wäre genau der falsche Zugang. Ich glaube, ganz grundsätzlich brauchen wir in solchen Situationen einen kühlen Kopf und müssen Dialog suchen und nicht die Dialogschienen abbrechen.
Die Bundesaußenministerin verstärkte diese Linie. Es brauche in der gegenwärtigen Lage einen Nonstop-Gesprächskanal zur israelischen Regierung. Dialogreduzierung, das sei der falsche Weg.
Das war der Bericht von Klaus Remme. Und Gaza hat gerade, wie Sie gehört haben, schon eine Rolle gespielt. Denn insgesamt wird Israel immer wieder gewarnt, international vielstimmig gewarnt. Keine weitere Invasion, zum Beispiel im Süden von Gazastreifen und auch Respekt zum Beispiel vor Krankenhäusern. Dass das alles in der Realität anders aussieht, hat der heutige Tag wieder einmal gezeigt. Es gibt heftige Kämpfe um das wichtigste, das größte Krankenhaus. Und die Israelis machen für sich geltend, dass sie dort wieder auf Terroristen und auf Hamas-Leute gestoßen sind. Was dort heute passiert ist und was am Ende blutig ausgegangen ist, Jan-Christoph Kitzler hat es für uns.
Schüsse sind in den Videos zu hören, Explosionen sind zu sehen. Den Berichten zufolge waren israelische Kampfeinheiten in der Nacht auf das Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen eingerückt. Dabei waren sie offenbar von Kämpfern der Hamas beschossen worden. Daniel Hagari, Israels Armeesprecher, sagte:
We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital.
Wir wissen, dass hochrangige Hamas-Terroristen sich wieder im Shifa-Krankenhaus aufhalten und es nutzen, um Terrorangriffe auf Israel zu befehlen. Unser Einsatz ist nicht nur operativ geboten, er ist eine übergeordnete Notwendigkeit. Wir wollen Zivilisten nichts tun, hinter denen sich die Hamas versteckt. Deshalb läuft diese Operation mit Vorsicht und Sorge. Wir stellen sicher, dass das Krankenhaus seine wichtigen Aufgaben weiter erfüllen kann. Damit wir mit den Patienten kommunizieren können, haben wir Leute dort, die Arabisch sprechen, und Ärzte der israelischen Armee helfen denen, die Hilfe brauchen. Israels Armee spricht von 80 festgenommenen Kämpfern. Die Angaben zu möglichen Toten und Verletzten sind noch unklar. Der Arzt Mahmoud Al-Saudi, der sich im Shifa-Krankenhaus aufhalten soll, sagte dem saudischen Fernsehsender Al-Haddad:
Im Krankenhaus gibt es mehr als 2000 Verletzte und 10.000 Vertriebene. Als die israelische Armee reinkam, gab es Massaker. Es gibt viele Tote und Verletzte, aber ich kann keine genaue Zahl nennen.
Auch das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen sprach von Toten und Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Kämpfe dauern derzeit noch an. Israels Armee hat deshalb Menschen auf dem Krankenhausgelände und in umliegenden Vierteln aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Den Angaben zufolge wurden entsprechende Flugblätter abgeworfen und über soziale Medien informiert. Das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt stand bereits Mitte November im Zentrum der Kampfhandlungen. Damals hatte Israels Militär angegeben, das Krankenhaus werde von der Hamas als Kommandozentrale genutzt und hatte unter anderem Waffenfunde präsentiert. Menschenrechtsorganisationen hatten die Kampfhandlungen in einem und um ein Krankenhaus voller Schwerverletzter kritisiert. Israels Armee hatte schon vorzeitig angegeben, die Hamas habe die Kontrolle im Norden des Gazastreifens verloren. Aber auch dort flammen immer wieder neue Kämpfe auf. Auch aus dem Norden wurden wieder Raketen auf Israel geschossen. Dass sich die Hamas in diesem Teil offenbar neu gruppiert hat, liegt laut Sicherheitsexperten auch am fehlenden Plan für Gaza über die Kampfhandlungen hinaus. Tamir Heimann, ein Ex-General und heute am israelischen Institut für Sicherheitsstudien, sagte dem Fernsehsender Channel 12: Wir haben noch immer nicht entschieden, wer die Zivilverwaltung übernehmen soll. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendeinen lokalen Clanführer dafür zu bestimmen, wurde er von der Hamas beseitigt. Wir treffen aber auch nicht die Entscheidung, dass die Armee eine Militärbehörde errichtet. Und auch die Fatah ist zu einem Tabu geworden. In welche Richtung sollen wir uns also bewegen? Und vor allem, wenn ein Schiff mit solch einer Menge an humanitären Hilfslieferungen ankommt, müssen wir entscheiden, wer die Lieferungen verteilt. Denn wenn wir es nicht entscheiden, wird die Hamas das verteilen und die Autorität zurückgewinnen. Der Krieg gegen die Hamas und andere Terrororganisationen ist jedenfalls noch lange nicht zu Ende, scheint es. Ministerpräsident Netanyahu hatte am Wochenende mehrfach betont, dass auch eine Bodenoffensive in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, kommen werde. Das Problem, dort halten sich schätzungsweise 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen auf, die Schutz suchen und hoffen, dort an Hilfsgüter zu kommen.
Sie hörten den Bericht von Jan-Christoph Ketzler. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius war heute auf einer diplomatisch nicht ganz einfachen Mission auf dem Weg nach Polen. Historisch belastet und aber auch mit spannenden Fragen für die Zukunft. Zum Beispiel zur besseren Zusammenarbeit der NATO, also zwischen Deutschland und Polen. Und das alles natürlich vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine. Ein Bericht dazu von Martin Adam.
Polen erwägt nicht, eigene Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Das erklärte Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Bundesverteidigungsminister Pistorius in Warschau. Dennoch sei der Vorschlag des französischen Präsidenten Macron, die Entsendung von NATO-Soldaten nicht auszuschließen, ein guter, so Kosiniak-Kamysz. Man dürfe sich nicht an den Krieg in der Ukraine als Normalität gewöhnen. Ab Juli würden daher Polen und Deutschland je 2500 Soldaten stellen für eine Einheit zur schnellen Reaktion im Ernstfall. Kein anderes europäisches Land habe sich dazu bereit erklärt, sagte Kosiniak-Kamysz. Boris Pistorius betonte die Bedeutung der deutsch-polnischen Militärzusammenarbeit für den Schutz der NATO-Ostflanke. Er freue sich sehr darauf, die Zusammenarbeit zu vertiefen, erklärte Pistorius und verwies auf gemeinsame Militärübungen und Ausbildung. Es ist sein erster Besuch in Polen seit dem Regierungswechsel in Warschau. Beide Verteidigungsminister waren sich einig, dass der Vorschlag, den Krieg in der Ukraine einzufrieren, kein ernstzunehmender sei. Ein Diktatfrieden, so Boris Pistorius, würde nur Wladimir Putin nützen.
Soweit der Bericht von Martin Adam. Wenn ich jetzt Menschenrechte und Iran in einem Atemzug sage, dann werden Sie wahrscheinlich aufschreien und sagen, das geht nicht, das gibt es nicht. In der Tat, ein UN-Untersuchungsbericht hat jetzt eine Kommission, hat jetzt einen Bericht vorgelegt und da wird eindeutig klar, die Menschenrechtsverletzungen im Iran sind schlagend. Die Deutschen hatten sich besonders für diesen Bericht eingesetzt und die Kommission hat heute entsprechend ihre Ergebnisse vorgelegt. Sie dokumentieren schwere Verbrechen im Zusammenhang, zum Beispiel mit der Niederschlagung der Proteste, über die wir mehr als einmal berichtet haben. Katrin Hondl kennt den Bericht.
In den Iran durfte die Kommission nicht reisen. Trotzdem sei es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelungen, über 27.000 Beweisstücke zu sammeln und 134 Interviews mit Opfern und Zeugen zu führen, sagte die Kommissionsvorsitzende Sarah Hossein in Genf. Sie berichtete von schwersten Verbrechen, begangen von Vertretern des iranischen Staates mit dem Ziel, die friedlichen Proteste im Herbst 2022 niederzuschlagen.
There have been serious human rights violations in connection with the protests. They include unlawful deaths.
Es ist zu schweren Menschenrechtsverletzungen gekommen, Tötungen, außergerichtliche Hinrichtungen, unnötige und unverhältnismäßige Gewalt, willkürliche Verhaftungen, Folter und Misshandlung, Vergewaltigung und sexuelle Gewalt, gewaltsames Verschwinden lassen und geschlechtsspezifische Verfolgung. Es wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Der gesamte Staatsapparat im Iran habe sich mobilisiert, um Forderungen nach elementarsten Menschenrechten zu unterdrücken. Die Forderungen der Bewegung Frau, Leben, Freiheit nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei. 551 Menschen seien von Sicherheitskräften getötet worden, darunter mindestens 49 Frauen und 68 Kinder. Hunderte Minderjährige seien festgenommen worden, darunter auch Kinder unter 10. Der Vertreter Irans im Menschenrechtsrat behauptete, der Bericht sei, Zitat, weder sachlich noch professionell. Er sprach von einer orchestrierten Kampagne gegen den Iran. Die Autorin Behnaz Amani saß selbst in einem iranischen Gefängnis. Seit kurzem lebt sie in Deutschland. Zum Menschenrechtsrat nach Genf ist sie als Zeugin gekommen. Der Bericht der Untersuchungskommission, sagt sie, ist für die Menschen im Iran ein wichtiges Signal.
That there is still hope.
Dass es noch Hoffnung gibt, dass wir gehört werden können, dass das Regime nicht einfach beliebig Menschen Leid zufügen kann und damit davonkommt. Sie müssen antworten.
They have to answer.
So sieht es auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg. Es müssten weiter Beweise gesammelt werden, die vor Gerichten genutzt werden können, so Amtsberg. Sie forderte in Genf, dass der Menschenrechtsrat das Mandat der Iran-Untersuchungskommission, genannt Fact-Finding-Mission, verlängert. Ob sich dafür eine Mehrheit der 47 Mitgliedsländer finden wird, ist allerdings nicht sicher.
Es gibt Widerspruch, aber es gibt auch viel, viel Unterstützung hier. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Deutschland sich sehr aktiv einbringt, auch mit Staaten ins Gespräch zu kommen und zu überzeugen, dass sowohl der Special Rapporteur als auch die Fact-Finding-Mission beide ihre Arbeit fortsetzen können. Und wir haben sehr deutlich hier auch gemacht gegenüber dem Iran, dass dazu natürlich auch gehört, dass sie vollen Zugang bekommen zum Iran, was bisher ja noch nicht der Fall ist.
Anfang April wird der Menschenrechtsrat über eine Fortsetzung der Ermittlungen zum Iran abstimmen.
Soweit der Bericht von Katrin Hondl. Wir kommen jetzt zu einem Thema der Innenpolitik, vor allen Dingen zu einem Thema, das sich leicht populistisch zuspitzen lässt und das auch ganz häufig so zugespitzt worden ist. Die CDU geht dieses Thema trotzdem an und hat heute ein eigenes Konzept zum Bürgergeld vorgestellt. Das Wort Bürgergeld mögen die CDU-Politiker allerdings nicht. Es heißt neue Grundsicherung. Dieses Konzept unterscheidet sich in Teilen erheblich von der geltenden Rechtslage und das, obwohl man da ja auch einiges parteiübergreifend zusammen gemacht hatte. Was die CDU nun wirklich will, wo sie was verschärfen will und damit möglicherweise bestimmten Impulsen nachgibt, Katharina Hamberger hat das für uns.
Das Bürgergeld wieder abschaffen. Eine Forderung, die seit Monaten aus CDU und CSU kommt. Und das, obwohl die Union nach Änderungen an den ursprünglichen Ampelplänen im November 2022 dem Bürgergeldgesetz und damit der Ablösung von Hartz IV zugestimmt hatte. Heute hat die CDU ein Konzept beschlossen, was sie verändern will. Angefangen beim Namen.
Weil der Begriff Bürgergeld suggeriert, als ob es jedem Bürger zusteht.
So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach der Sitzung der Parteigremien. Der Name Bürgergeld führe in die Irre und sei Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens, meint die CDU in ihrem Papier. Neue Grundsicherung, so sollten die Leistungen aus Sicht der Christdemokraten heißen, falls sie sich mit ihren Plänen durchsetzen können. Die CDU fordert zudem eine Reform der Hinzuverdienstgrenze, ein größeres Beratungsangebot und eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Jobcenter. Und sie setzt auf schärfere Sanktionen. Man wolle das Fordern ernst nehmen, so Linnemann.
Und da haben wir einen neuen Punkt, dass wir eine verbindliche Kooperation wollen. Die derzeitige Kooperation zwischen dem Staat und dem Bürgergeldempfänger ist unverbindlich. Diese soll in Zukunft verbindlich sein. Und wir wollen für Totalverweigerer einen neuen Passus einführen. Nämlich, wir gehen davon aus, dass Totalverweigerer keine Unterstützungsleistung benötigen.
So CDU-Generalsekretär Linnemann. Konkret heißt das, dass diese Menschen dann keinen Anspruch mehr auf staatliche Leistungen hätten. Kinder und Partner der Personen sollen nicht betroffen sein. Die CDU geht davon aus, dass dies auch im Rahmen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 2019 zu den Sanktionen für damals noch Hartz-IV-Bezieher möglich ist. Leistungen sollen aus CDU-Sicht auch einbehalten werden, wenn jemand mehr als einmal ohne sachlichen Grund nicht zum Termin im Jobcenter erscheint. Sie sollen erst wieder ausgezahlt werden, wenn es wieder Gespräche gibt. Die CDU will außerdem die Vermögensprüfung wieder ab dem ersten Tag und eine Absenkung der Grenze für das Schonvermögen. Nicht verändert werden soll der Mechanismus zur Anpassung der Regelsätze, verhindert werden sollen aber extreme Sprünge bei den Leistungen. Hinter dem Vorschlag stehen sowohl Arbeitnehmerflügel als auch die Mittelstandsvereinigung der CDU.
Mit dieser Position gehen wir in den Wahlkampf und es wird zu den zentralen Positionen gehören, die wir im Wahlkampf formulieren werden.
Kündigte Christdemokrat Linnemann an. CDU pur nennt er das Konzept, eines, das außer mit der FDP wohl mit keinem anderen möglichen Koalitionspartner der CDU durchsetzbar sein dürfte. SPD-Chef Lars Klingbeil spricht von einem Angriff auf den Sozialstaat. Und Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang nennt es Panikmache auf dem Rücken der Verletzlichsten.
Dass die Union auf soziale Kälte setzt, das ist wirklich nicht neu, aber es bleibt inhaltlich falsch. Denn wir sehen immer wieder in Studien, Arbeiten lohnt sich, das Lohnabstandsgebot steht. Und seit 2005 war die Zahl von Menschen, die pro Jahr durch Jobverlusten die Grundsicherung wechseln mussten, nicht mehr so gering.
So die Grüne Lang. Die FDP wiederum begrüßt die Pläne der CDU. Damit hätte sie sich allerdings an politischen Vorstellungen der FDP bedient, sagte deren Fraktionsvize Christoph Meyer der Nachrichtenagentur AFP.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann hat, wie so häufig, könnte man sagen, scharf geschossen. Als aus einer vertraulichen und geheimen Sitzung Details zum Taurus auftauchten, rief sie nach dem Staatsanwalt. Inzwischen muss sie sich jetzt selbst kritischen Fragen stellen, denn jetzt steht eine andere Frage im Raum. Wie kann es denn eigentlich sein, dass eine vertraulich geheime Sitzung mit mehr als 100 Menschen abgehandelt wird, wo deutlich mehr Menschen waren als zum Beispiel nur die Abgeordneten? Also neue Erkenntnisse beim Geheimnisverrat. Cemek Çuk.
105. Das ist die Zahl der Stunde, wenn es um den Taurus geht. Das ist nicht etwa ein technisches Detail wie Flughöhe, Reichweite oder Gefechtsgewicht, sondern die Anzahl der Menschen, die an der Sitzung des Verteidigungsausschusses letzte Woche teilgenommen haben. Das geht aus einem Brief der Vorsitzenden des Ausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, an die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hervor. In jener Sitzung hat es einen geheimen Teil gegeben, in dem Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer über den Taurus referiert hat. Daraus wurden geheime Informationen an das Nachrichtenportal T-Online getragen. Strack-Zimmermann dringt in ihrem Brief auf Strafverfolgung. Bei der Sitzung seien zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Landesvertretungen anwesend. Es sei also nicht zwingend, dass die Informationsweitergabe aus dem parlamentarischen Raum erfolgt ist. Laut § 353b des Strafgesetzbuches würden für eine solche Verletzung des Dienstgeheimnisses bis zu 5 Jahre Haft drohen. Auch der Kanzler hat sich am Wochenende für eine Aufklärung ausgesprochen. Währenddessen hallen diese Sätze noch immer nach.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich hatte die letzte Woche in einer Bundestagsdebatte gesagt und sich kaum Freunde gemacht. Der ehemalige ukrainische Botschafter Andriy Mielnik schrieb auf X: Dieser Typ sei und bleibe der widerlichste deutsche Politiker. Heute Morgen erklärte er bei Table Media nochmals seine Kritik.
Also es geht hier nicht nur um diese Person, es geht vor allem um die alten Muster und um die alten Denkmuster der SPD-Partei insgesamt.
Andriy Mielnik befürchtet, dass vieles von dem, was bisher in der Ukraine auch durch die deutsche Hilfe erreicht wurde, nun wieder auf der Kippe stehe. Außerdem hat er die innenpolitische Tragweite der SPD-Aussagen thematisiert.
Diese Rede war das, was wir seit Jahren von den AfD-Leuten und von den Linken, jetzt auch von der Wagenknecht-Partei, immer wieder gehört haben. Und das hat mir wirklich Angst angejagt.
Mielnik hat zudem kritisiert, dass Mütze nicht mit den Ängsten der Menschen spiele. Während die SPD-Fraktion weiter die Friedenslinie unterstützt, hört man immer wieder Stimmen, die Olaf Scholz vorwerfen, er würde sich bewusst zum Friedenskanzler stilisieren. Dies sei eine Strategie für die kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Altkanzler Gerhard Schröder, der noch immer für die mehrheitlich russische Nord Stream Pipeline tätig ist, stellte sich heute im Interview hinter die Position von Olaf Scholz. Der deutschen Presseagentur sagte er, Olaf Scholz mache das, was er von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde.
Soweit der Bericht von Przemek Czuk. Wir kommen zu den Organspenden. Wir alle wissen, wir spenden zu wenig Organe und vor allen Dingen wir Menschen machen uns zu wenig Gedanken darüber. Das soll sich jetzt ändern. Es gibt ein Online-Register und dieses Online-Register wird freigeschaltet. Volker Fintermer.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht zugleich von einem weiteren Meilenstein, der mit dem heute freigeschalteten Organspenderegister im Internet in puncto Digitalisierung im Gesundheitswesen vollzogen werde. Denn fortan kann die Spendenbereitschaft Einzelner in einem zentralen Online-Register beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, hinterlegt werden, aber auch jederzeit wieder geändert werden.
Dieses Register wird natürlich am Anfang den Organspendeausweis nicht ersetzen können. Ich bitte daher alle weiterhin darum, ihre Organspendeausweise auszufüllen, mitzuführen, sodass wir den Organspendeausweis hier ergänzen durch dieses Register.
Betont Karl Lauterbach, wobei der Gesundheitsminister mit dem neuen Register auch die Hoffnung verbindet, dass dadurch die Spendenbereitschaft in Deutschland wieder etwas ansteigen könnte. Aber die grundsätzlichen Fragen sind mit dem Register, auf das in einer zweiten Stufe ab Anfang Juli auch die Transplantationskliniken werden zugreifen können, trotz der digitalen Plattform nicht gelöst. Denn die Spendenbereitschaft bleibt weiterhin deutlich hinter dem medizinischen Bedarf zurück.
Um die 900 Organspenden finden statt, 8.400 Leute sind auf der Warteliste. Somit möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier langfristig die Zahl der Organspenden nur erhöhen können, indem wir die Widerspruchslösung einführen. Ich glaube, dass wir ohne die Widerspruchslösung dieses Problem nicht lösen können.
Nach diesem Ansatz wären erst einmal alle erwachsenen Bürger als potenzielle Organspender in dem neuen Online-Register erfasst, zumindest so lange, bis sie dort ihren Widerspruch hinterlegen. Lauterbach selbst hält das für alternativlos, um zu höheren Spenderzahlen zu kommen. Allein der Deutsche Bundestag hatte sich zuletzt im Jahr 2020 gegen die von Karl Lauterbach und seinem Amtsvorgänger Jens Spahn favorisierte Widerspruchslösung ausgesprochen und mit Mehrheit an der bisherigen Entscheidungslösung festgehalten, wonach man sich persönlich für eine Organspende entscheiden muss und diese Entscheidung mit einem entsprechenden Ausweis, einer Patientenverfügung oder ab heute auch in dem neuen Online-Register hinterlegen muss. Die technische Umsetzung und Betreuung des Registers liegt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und in den ersten Stunden haben sich bereits über 5000 Bürger registriert, erklärte BfArM-Präsident Professor Karl Broich.
Wichtig ist eben, dass man auch jetzt schon zustimmend sich als Organspenderregister eben eintragen kann, worauf wir hoffen, dass die Zahlen steigen, dass sie aber auch jetzt schon eben auch den Widerspruch erklären können, dass sie nicht einverstanden sind.
Die persönlichen Daten sind nicht öffentlich einsehbar und sollen vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt sein. Wer sich eintragen möchte, braucht dafür einen Personalausweis mit der Online-Funktion und der individuellen PIN, um sich zu legitimieren. Die elektronischen Ausweisfunktionen verwenden bislang aber noch nicht viele Bürger in Deutschland.
Volker Fintermer informierte uns. Jetzt kommen wir zu einem Thema, von dem man fragen kann, gehört das hier in diese Sendung? Eigentlich ist es ein Sportthema, aber wir haben entschieden, es ist etwas mehr. Christian Streich hört auf beim SC Freiburg. Und wenn dieser Mann aufhört, der sich auch immer wieder zu politischen Dingen geäußert hat, dann wollen wir das hier zumindest erwähnen. Genauer genommen, Achim Scheu tut es. Bitteschön.
Man merkt in dem gut dreiminütigen Video, dass es Christian Streich schwerfällt.
Ich glaube, nach 29 Jahren jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, um neue Energie, neue Leute, neue Möglichkeiten reinzulassen.
Seit Dezember 2011 war Streich der Trainer der Freiburger Profis. Zuvor war er schon seit 1995 im Nachwuchsbereich der Südbadener tätig.
Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und für die Zuneigung, die ich immer gekriegt habe und erfahren habe, dass ich das alles erleben durfte.
Seine größten sportlichen Erfolge waren der Einzug ins Pokalfinale 2022 sowie die Achtelfinals in der Europa League 2023 und 2024. Streich war das Gesicht des Vereins, nicht nur auf dem Platz, er hat aus dem SC eine feste Größe im deutschen Fußball gemacht. Kleines Budget, maximaler Erfolg, aber immer bescheiden. Darüber hinaus blickte er stets über den Tellerrand. Als gutes Gewissen der Liga prangerte er Missstände und Fehlentwicklungen an, im Sport, wie der Politik und der Gesellschaft.
Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich von Herzen und wünsche euch alles, alles Gute.
Ja, er wünscht uns alles Gute, ist Christian Streiche. Der Gruß geht zurück. Das war's hier, unsere Informationen am Abend. Ich bedanke mich bei den Kollegen. In diesem Fall waren es nur Kollegen, die heute hier mitgewirkt haben. Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Der Kollege Theo Geers bringt Sie dann um 23.10 Uhr noch einmal auf den aktuellen Stand. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.